Und ich freue mich gemeinsam mit euch, die alle hier oben bleiben, in unserer Predigtreihe über Josef und Jesus Christus weiterzumachen. Ihr dürft dazu das erste Buch Mose aufschlagen. Wir werden heute gemeinsam das Kapitel Nummer 41 betrachten. 1. Mose, Kapitel 41. Und wir kommen mit diesem Kapitel in gewisser Weise zu einem Höhepunkt im Leben Josefs und auch in dieser Geschichte, in der wir auch heute wieder entdecken wollen, wie Gott sein Erlösungswerk, das er durch seinen wahren Sohn Jesus Christus möglich gemacht hat, zur Geltung bringt. Ich möchte in der Einleitung nicht viele Worte verlieren, weil wir einmal den kompletten Text durchlesen möchten, um vertrauter damit zu werden. Ich möchte in Vers 1 starten, ihr dürft gerne in euren Bibeln oder vorne mitlesen. Dort heißt es im Wort Gottes folgendermaßen: Und es geschah nach Verlauf von 2 vollen Jahren, dass der Pharao träumte. Und siehe, er stand am Strom. Und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, schön von Aussehen und fett an Fleisch, und sie weideten am Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch, und sie standen neben den Kühen am Ufer des Stromes. Und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die 7 Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Und der Pharao erwachte. Und er schlief ein und träumte zum 2. Mal, und siehe, 7 Ähren wuchsen an einem Halm, fett und schön. Und siehe, 7 Ähren mager und vom Ostwind versengt, sprossen nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 fetten und vollen Ähren, und der Pharao erwachte, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voll Unruhe, und er sandte hin und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen, und der Pharao erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Da redete der Oberste der Mundschenken zum Pharao und sprach: Ich erinnere mich heute an meine Sünden. Der Pharao war sehr zornig über seine Knechte und setzte mich in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwache, mich und den Obersten der Bäcker. Und wir hatten einen Traum in einer Nacht, ich und er. Wir träumten jeder nach der Deutung seines Traumes. Und dort war bei uns ein hebräischer Jüngling, ein Knecht des Obersten der Leibwache, und wir erzählten es ihm. Und er deutete uns unsere Träume, jedem deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er uns deutete, so ist es geschehen. Mich hat der Pharao wieder in meine Stelle eingesetzt, und ihn hat er gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie holten ihn schnell aus dem Kerker. Und er schor sich und wechselte seine Kleidung und kam zum Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, und da ist keiner, der ihn deutet. Ich habe aber von dir sagen hören, du verstehst einen Traum, ihn zu deuten. Und Josef antwortete dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Wohl dient. Da sprach der Pharao zu Josef: In meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Stromes. Und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, fett an Fleisch und schön von Gestalt, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen herauf, dürr und sehr hässlich von Gestalt und mager an Fleisch. Ich habe wie diese an Hässlichkeit keine gesehen im ganzen Land Ägypten. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe, und sie kamen in ihren Bauch, und man merkte nicht, dass sie in ihren Bauch gekommen waren, und ihr Aussehen war hässlich wie am Anfang. Und ich erwachte. Und ich sah in meinem Traum, und siehe, 7 Ähren wuchsen an einem Halm, voll und schön. Und siehe, 7 Ähren dürftig, mager, vom Ostwind versenkt, sprossen nach ihnen auf, und die mageren Ähren verschlangen die 7 schönen Ähren. Und ich habe es den Wahrsagepriestern gesagt, aber da war keiner, der es mir kundtat. Und Josef sprach zum Pharao: Der Traum des Pharaos ist einer. Was Gott tun will, hat er dem Pharao kundgetan. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre. Und die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre. Ein Traum ist es. Und die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, sind 7 Jahre, so auch die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zum Pharao geredet habe. Was Gott tun will, hat er dem Pharao sehen lassen. Siehe, 7 Jahre kommen mit großem Überfluss im ganzen Land Ägypten, und nach ihnen werden 7 Jahre der Hungersnot entstehen, und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein, und die Hungersnot wird das Land verzehren. Und man wird nichts mehr vom Überfluss im Land wissen wegen dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und die zweimalige Wiederholung des Traumes an den Pharao bedeutet, dass die Sache von Seiten Gottes fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und nun ersehe sich der Pharao einen verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den 1/5 vom Land Ägypten nehme in den 7 Jahren des Überflusses. Und man sammle alle Speise dieser kommenden guten Jahre und schütte Getreide auf unter der Hand des Pharaos zur Speise in den Städten und bewahre es auf. Und die Speise sei zum Vorrat für das Land für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land nicht vertilgt werde durch die Hungersnot. Und das Wort war gut in den Augen des Pharaos und in den Augen aller seiner Knechte. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Werden wir einen finden wie diesen einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef: Nachdem Gott dir dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Befehl soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef: Siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand, tat ihn in die Hand Josefs und kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf dem 2. Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her: Werft euch nieder. Und er setzte ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, und ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß aufheben im ganzen Land Ägypten. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphnat-Paneach und gab ihm Asnat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On, zur Frau. Und Josef zog aus in das Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging weg vom Pharao und zog durch das ganze Land Ägypten. Und das Land trug in den 7 Jahren des Überflusses Hände voll. Und er sammelte alle Speise der 7 Jahre, die im Land Ägypten waren, und brachte die Speise in die Städte. Die Speise der Felder, die im Umkreis der Stadt waren, brachte er dort hinein. Und Josef schüttete Getreide auf, wie Sand des Meeres, über die Maßen viel, bis man aufhörte zu zählen, denn es war ohne Zahl. Und Josef wurden 2 Söhne geboren, ehe das Jahr der Hungersnot kam, die Asnat ihm gebar, die Tochter Potipheras des Priesters von On. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühsal und das ganze Haus meines Vaters. Und dem Zweiten gab er den Namen Ephraim, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Und die 7 Jahre des Überflusses, der im Land Ägypten gewesen war, gingen zu Ende. Und die 7 Jahre der Hungersnot begannen zu kommen, so wie Josef gesagt hatte. Und es war Hungersnot in allen Ländern, aber im ganzen Land Ägypten war Brot. Und das ganze Land Ägypten hungerte, und das Volk schrie zum Pharao um Brot. Da sprach der Pharao zu allen Ägyptern: Geht zu Josef, tut, was er euch sagt. Und die Hungersnot war auf der ganzen Erde. Und Josef öffnete alles, worin Getreide war, und verkaufte es den Ägyptern, und die Hungersnot war stark im Land Ägypten. Und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Danke für 7 Minuten Zuhören. Ich weiß, es war ein längerer Abschnitt. Wir wollen aber gemeinsam beten, dass Gott diesen Text gebraucht, um uns zu Jesus zu führen. Ihr dürft gern dazu aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Und es ist mehr als ein historischer Bericht von irgendetwas, was mal in Ägypten passiert ist. Sondern auch dieser Text, den hast du aufschreiben lassen, damit wir zu dir kommen, Jesus. Und damit wir in dir das finden, was es nirgendwo sonst gibt. Dass wir in dir wahres Leben und Rettung vor dem Tod finden. Und ich bitte dich, Herr, dass du in der Auslegung und der Kommentierung von dem, was hier vor uns liegt, das gebrauchst, dass unsere Herzen sich freuen über das, was du vollbracht hast, dass unsere Herzen sich freuen, wer du bist und dass wir in dir ewiges Leben geschenkt bekommen. Danke, Jesus, dafür, dass du das machen möchtest, dass du hier bei uns bist. Amen. Unser Text, den wir gerade ausführlich durchgelesen haben, beginnt ganz am Anfang mit einer kleinen Zeitangabe, bevor sie die Träume des Pharaos schildert, die er dann auch an Josef weitergibt. Er beginnt in Vers 1 damit, dass zwei volle Jahre vergangen, nachdem der Pharao den Bäcker für seine Schuld, die er ihm gegenüber getan hatte, hängen ließ und den Mundschenk wieder in sein Amt begnadigte und erhob. Diese Bemerkung ist keine Kleinigkeit, sondern sie gehört in gewisser Weise zu der Dramatik der Höhen und Tiefen, die Josef in seinem Leben konfrontierten. Den Höhen und Tiefen, denen Josef sich in seinem Leben gegenüber saß. Das Kapitel vorher endete damit, dass der Oberste der Mundschenken nicht mehr an Josef dachte und ihn vergessen hatte. Obwohl Josef den Mundschenk darum bat, dass wenn er wieder in sein Amt erhoben werden würde, doch dem Pharao von Josef erzählen sollte und Josef darin die Hoffnung verspürte, aus diesem Kerker wieder herauszukommen, in dem er zu Unrecht war, geschah die Erfüllung davon 2 Jahre lang nicht. Und ich habe mir bei diesem ersten Vers gedacht, dieser arme Kerl. Dieses ganze Leben von Josef ist eigentlich ein ständiges Auf und Ab von Schönheit, von herrlichen Dingen, die über sein Leben ausgesprochen werden oder die er erfahren darf und darin, dass im nächsten Moment alles wieder in die Brüche gerät. Es beginnt damit, dass die Geschichte startet, dass er der besonders geliebte und auserwählte Sohn seines Vaters ist, der so kostbar in den Augen des Vaters ist, dass es auch in einem Gewand symbolisiert werden sollte. Aber diese Schönheit, die sieht sich gleich dem gegenüber, dass die Brüder ihn hassen und ablehnen. Josef bekommt Träume von Gott, die eine Vorhersage über seine eigentliche Bestimmung, dass er der verehrte Herrscher sein sollte, ist. Und im Kontrast dazu begegnet er Hass und Eifersucht seiner Brüder, der in einem brutalen Verrat und einem Verkauf endet. Und auch als er von ihnen in die Grube geworfen wird und eigentlich denkt, na gut, ich lebe noch, geht dieser Hoffnungsschimmer damit zu Ende, dass er dann halt eben verkauft wird und verschleppt wird. Josef kommt in Ägypten an und an diesem Ort der Fremdschaft, an dem er diese Unrecht gelangt ist, ist der Herr mit ihm und er segnet alles, was er tut. Und im Haus von Potiphar gelingt ihm alles. Aber auch hier wieder so ein harter Sturz. In diesem Segen, den Gott über sein Leben ausgesprochen hat, ist Josef rechtschaffen, gerecht. Er widersteht der wiederholten täglichen Versuchung der Frau von Potiphar. Und sein Lohn dafür ist, dass er zu Unrecht angeklagt, verurteilt und ins Gefängnis gebracht wird. Im Gefängnis wieder das gleiche Spiel. Der Herr ist mit ihm. Der Oberste der Leibwache nimmt das wahr, gibt alles in die Hand Josefs. Josef deutet die Träume und sie treffen ein und er merkt, Gott hat mich nicht verlassen. Ich lebe auch in diesem Leid und in diesem Auf und Ab die Bestimmung und Berufung Gottes aus. Und Gott ist immer noch der Herr der Geschichte und es geschieht das, was er tut. Und auf einmal haben wir wieder 2 Jahre lang Schweigen, wo dieser Glaube und dieses Vertrauen Josefs auf die Probe gestellt wird. Und weil ich heute ein paar Gesichter sehe, die noch nicht so viele Predigten mitbekommen haben aus dieser Reihe, möchte ich alles noch einmal kurz zusammenfassen. Diese Geschichte Josefs ist nicht deine und meine Biografie. Das ist nicht eine Ermutigung, an Gott festzuhalten in schweren Zeiten und dass Gott für dich eine Krone bereithält, wenn du doch alles Negative aushältst in deinem Leben und wenn du ehrfürchtig lebst, den Versuchungen widerstehst, auch im Leid, aber Gott hat für dich auf jeden Fall nur das Beste bereit. Das ist nicht die Botschaft der Geschichte. Sondern wir haben uns angeschaut, wie Gott hier eine Verheißung deutlich macht, die er ganz am Anfang der Schrift gegeben hat. Gott hatte, nachdem Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden, die Verheißung eines Nachkommens gegeben, dieses einen, der das tut, was Adam und Eva und was kein anderer Mensch machen konnte, nämlich den Teufel und die Sünde zu besiegen und zu bezwingen. Gott macht in der ersten Geschichte, in der Geschichte im ersten Buch Mose deutlich, wie er Abraham, Isaak und Jakob ein Nachkommen versprochen hat, in dem gesegnet werden alle Völker. Es wird einen geben, einen verheißenen und geliebten Sohn, in dem Segen für die ganze Menschheit liegt. Und diese Verheißungen entfaltet Gott in der Geschichte Josefs in einem wunderbaren Schauspiel, in dem er die Weltgeschichte lenkt. Bis es am Ende vom ersten Buch Mose heißt, dass Josef noch nicht dieser eigentliche Nachkomme ist, sondern von einem seiner Brüder, der eigentlich so viel Mist gemacht hat, nämlich Juda, dieser verheißene Friedensbringer, dieser verheißene Retter und König kommen wird. Und innerhalb der Geschichte von Josef und Jesus, eigentlich wollte ich diese Parallelen nicht immer vor jeder Predigt wiederholen, aber heute denke ich, ist es notwendig, finden wir das so wie Josef, dieser einzige geliebte und auserwählte Sohn Jakobs ist, dass Jesus Christus der einzige und der wahre geliebte und auserwählte Sohn Gottes ist, über den er ausspricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist derjenige, der kostbarer ist als alles Gold, als Perlen und schöner als jede Schönheit auf dieser Erde, wie es am Mantel Josefs demonstriert werden sollte. Und so wie Josef die Berufung Gottes in den Träumen über sein Leben ausgesprochen hatte, dass er der verehrte und angebetete Herrscher und König sein sollte, hat Gott das, und das haben wir heute gelesen, nicht nur in seinem Leben angefangen umzusetzen, sondern vielmehr demonstrierte Gott es in seinem wahren Sohn Jesus Christus. Er ist der Herr der Herren, der König aller Könige, vor dem sich jedes Knie beugen werden muss. Aber so wie Josef von seinen Brüdern gehasst, abgelehnt, verraten und verkauft wurde, wurde Jesus Christus von seinem eigenen Volk und von den Menschen gehasst, abgelehnt und wie ein Sklave verkauft, nicht durch Juda, sondern durch Judas, was im Prinzip eigentlich eine Abwandlung des gleichen hebräischen Namens ist. Und er erlitt, was er nicht verdient hatte. In seinem Leiden, in seiner Erniedrigung als Mensch, in dem, was Josef erfahren musste, wird Josef als einer beschrieben, der in einer täglichen Versuchung durch die Frau von Potiphar zur Unzucht versucht wurde, dem aber widerstand. Jesus Christus widerstand nicht nur sexueller Versuchung. Jesus Christus widerstand jeden einzelnen Tag, bis hin dazu, dass man ihn mit Gewalt versuchte und nötigte, als man ihn schlug und bespuckte und dazu drängte zu sündigen. Er widerstand jeder Versuchung und war der einzig Gerechte, der machte, was du und ich nicht können. Der Lohn, den Jesus dafür erhielt, war sowohl bei Josef darin, dass er trotzdem ins Gefängnis kam, und Jesus Christus, der nicht einfach nur ins Gefängnis kam, sondern den Tod am Kreuz erleiden musste. In dieser Erniedrigung, wie Josef im Gefängnis war, finden wir zwei Männer zu seiner Rechten und zu seiner Linken, über die Josef als Prophet Gottes die Prophezeiung ausspricht, dass der eine sterben wird aufgrund seiner Sünde und der andere begnadigt wird, obwohl er auch ein Sünder ist. Und darin weist uns Gott hin auf Jesus Christus, der am Kreuz hängt, zu seiner Rechten und Linken, zwei Männer, die gesündigt haben, die das bekommen, was sie verdient haben. Und der eine wird dem Gericht Gottes überlassen und der andere enthält von Jesus die Zusage, dass er mit ihm heute im Paradies sein wird. Und in all diesen Dingen ist Josef eigentlich ein riesiges Bild, das uns auf das wahre Evangelium hinweisen soll, das wir in Jesus Christus finden. Und in diesem Kontext befindet sich auch das, was wir heute lesen. Es ist noch nicht alles gesagt, was es zu sagen gibt. Das Erlösungswerk Jesu endet nicht mit der Tatsache, dass er als Gerechter stellvertretend am Kreuz stirbt, sondern Gott hatte mehr mit ihm vor. Und das finden wir jetzt in unserem Kapitel heute vorgeschattet in den Höhen und Tiefen, die keiner so intensiv erleiden musste wie unser Herr Jesus Christus. Unser Herr Jesus Christus wurde an einem Tag von Hunderten von Menschen zum Himmel hochgepriesen, die ihn zum König machen wollten. Und eine kurze Zeit später schrien alle, kreuzigten ihn. In dem einen Moment wurde Jesus bewundert und bestaunt, im anderen Moment gehasst und verraten. In dem einen Moment wurde Jesus zugesagt, ich werde dich niemals verlassen, ich werde dich niemals verraten. Und im nächsten Moment leugnete Petrus dreimal, dass er ihn kannte. Josef hat viel erleiden müssen. Jesus Christus hat vollkommenes Leid erlebt. Jesus Christus hat Höhen und Tiefen erlebt, die stärker und intensiver sind als die, die es bei uns sind und die, die es bei Josef sind. Aber Josef soll eben darauf hinweisen. Nach diesem Hinweis, dass zwei volle Jahre vergangen waren, in dem Josef wieder nichts anderes hatte, als an dieser Tatsache festzuhalten, dass Gott immer noch Regie führt und diesen Glauben weiter an Gott festhielt, wie Christus durch sein ganzes Leben hindurch in den Höhen und Tiefen an Gott festhielt, begegnen uns jetzt wieder Träume. Das ist das dritte Traumpaar, also zwei Träume, dass wir in diesem Buch finden. Josef hatte die Träume, zwei. Der Bäcker und der Mundschenk hatten zwei Träume. Zwei, so, nicht drei. Und der Pharao hat hier auch wieder zwei Träume. Und der Pharao erfährt anhand von zwei klassischen Symbolen, das enthält zwei klassische Symbole von Nahrung, nämlich Fleisch von Rindern und Ähren von Korn. Und ich will an dieser Stelle kurz betonen, dass er zuerst von Fleisch geträumt hatte und dann von Korn. Ich weiß nicht, ob das auch inspiriert ist, aber auf jeden Fall war das die Reihenfolge bei ihm. Und diese Träume lösen etwas beim Pharao aus. Schon nach dem ersten Traum wacht er auf. So hässliche Kühe, was soll das bedeuten? Was ist hier los? Aber er schlief wieder ein und hat den zweiten Traum wieder. Sieben fette Ähren und sieben magere Ähren und wieder wird das Schöne, das Fette von dem mageren, hässlichen verschlungen und aufgefressen. Und auch wenn die Träume etwas verrückt zu sein scheinen, also ich würde da eher dran denken, okay, was ist gestern passiert, irgendwie bin ich krank oder so, habe ich Fieber, ich würde dann eher mal einen Arzt rufen, ruft er die Wahrsagepriester, weil er merkt, okay, oder hat diesen Eindruck, dass irgendetwas dahinter stecken musste. In Vers 8 heißt es, dass am nächsten Morgen sein Geist voller Unruhe war. Also, was macht er? Er lässt alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Er erzählt von seinen Träumen und er hofft, dass sie ihm weiterhelfen können. Aber es wird ein Problem benannt, das dreimal wiederholt wird. Am Ende von Vers 8 heißt es schon direkt, da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Obwohl er alle Wahrsagepriester und alle Weisen zu sich ruft, ist kein einziger unter diesen vielen, der offenbaren und erklären kann, was Gott in diesen Träumen an den Pharao sandte. Diese Tatsache wird darin wiederholt, dass in Vers 15 der Pharao nicht einfach nur Josef zu sich holt und ihn sich quasi so darstellt als König von Ägypten, der viele weise Männer um sich herum hat und einfach sagt, ich will jetzt auch mal deine Meinung dazu wissen, damit ich abwiegen und vergleichen kann, sondern der Pharao ist frustriert. Der ist frustriert und schämt sich nicht zu sagen, Josef, am Ende von Vers 15, das ist der falsche Vers. Ich habe ihn falsch aufgeschrieben. Ah ja, doch, am Anfang, sorry. Vers 5, danke, wer auch immer das gerade war. Und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt und da ist keiner, der ihn deutet. Also es ist nicht einfach, dass er jetzt vergleichen und abwiegen will, welche Deutung irgendwie plausibler oder besser ist, sondern er spielt mit allen Karten. Er sagt, Josef, keine Ahnung. Siehst du all die schlauen Leute hier? Die haben auch keine Ahnung. Du bist unsere letzte Hoffnung. Du bist unsere letzte Hoffnung. Und das ist dem Pharao so wichtig, dass am Ende von Vers 24, diese Stelle passt jetzt auch, geht ja vor auch, aber jetzt merke ich es auch. Er wiederholt die Träume an Josefs und er sagt es noch einmal. Und ich habe es den Wahrsagepriestern gesagt, aber da war keiner, der es mir kundtat. Dreimal steht dieses Fazit und diese Situation vor Augen, wir wissen nicht weiter. Es geht hier nicht einfach nur darum, dass hier Wissen und Neugier nicht befriedigt werden kann. Es geht hier nicht einfach nur darum, dass der Pharao sagt, ja, so spannend, wäre das nicht cool, wenn wir wissen könnten, was da dahinter steckt. Sondern es geht darum, dass wenn diese Träume eine Vorhersage und Prophezeiung Gottes sind und eine Bedeutung haben, dass wenn wir die Bedeutung nicht kennen, wir nicht danach handeln können. Wenn diese Träume eine symbolische Darstellung von etwas sind, was passieren soll, und aber nicht nur Schönes in diesen Träumen, dann wird etwas auf uns zukommen, was ein Problem ist, aber wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen, um das zu verhindern. Wir haben auch keine Ahnung, was wir tun können, um darin das Richtige zu tun. Keine Deutung heißt in diesem Kontext, es gibt keine Reaktion. Es gibt kein richtiges Handeln oder im schlimmeren Fall vielleicht sogar falsches Handeln. Was, wenn diese Träume falsch interpretiert werden und man genau das Gegenteil von dem macht, was eigentlich getan werden sollte, und dann wird die Sache noch schlimmer, als sie eigentlich hätte kommen können. Josef ist die letzte Hoffnung. Der Mundschenk nach diesen 2 Jahren fällt ihm ein, oh, da war ja was. Er erzählt dem Pharao darin, dass die Tatsache, dass er wieder in sein Amt gekommen ist und genauso der Bäcker aber vom Pharao gehängt werden wurde, dass das kein Zufall war, sondern dass diese Dinge genauso geschehen sind, wie ein gewisser Josef, ein hebräischer Jüngling, es vorhergesagt hatte. Vers 13, da sagt er, und es geschah, wie er uns deutete, so ist es geschehen. Und auch hier finden wir Folgendes. Der Mundschenk, auch diese Erinnerung des Mundschenks, die er an den Pharao brachte, war kein Zufall, wie eigentlich gar nichts in dieser Geschichte. Es war nicht der Mundschenk, der auf einmal dachte, ja, jetzt es wird Zeit, mein Versprechen zu erfüllen. Die Träume sandte Gott. Alle Träume in dieser Geschichte werden von Gott gesandt und haben göttliche Vorhersagen über die Zukunft bereit. Gott sandte die Träume und Gott erinnerte durch diese Vorhergehensweise der Träume und dass es eine Deutung braucht, den Mundschenk an Josef. Kein Mensch kümmerte sich um Josef. Kein Mensch sorgte dafür, dass sich sein Status, seine Situation änderte, sondern Gott selbst steckte dahinter, dass der Stein ins Rollen kam, im Bild gesprochen, dass der Stein ins Rollen kam, damit sich Josefs Status wieder ändern sollte. Die Träume werden an Josef weitergegeben und Josef hat aber direkt folgende Reaktion, noch bevor der Pharao ihm die Träume erzählt. Josef tritt hier nicht als ein Held auf, der davon überzeugt ist, dass er klüger ist als alle anderen. Josef ist ein gottesfürchtiger Mann. Josef ist ein Mann, der Gott vertraute, wie es unser Herr Jesus Christus vollkommen ausgelebt hat. Und deswegen sagt er dem Pharao in Vers 16, Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Wohl dient. Als Josef vor dem Pharao steht, verhält er sich nicht in einer Art und Weise, dass er jetzt anfängt, für sein Recht zu kämpfen. Josef ist jetzt nicht derjenige, der sagt, das ist die Gelegenheit. Ich habe 13 Jahre darauf gewartet, diesem Pharao zu begegnen und dass sich mein Blatt wendet. Mit 17 Jahren wurde er nach Ägypten verkauft. Er war jetzt 2 weitere Jahre im Gefängnis. Er ist jetzt knapp 30 Jahre alt und er sagt nicht, jetzt ist meine Zeit gekommen. Josef agiert als ein Zeuge Gottes. Josef agiert als jemand, der auf jemand Größeren hinweist. Und das sagt er dem Pharao. Er sagt, lieber Pharao, das bin nicht ich. Gott muss es sagen. Gott ist derjenige, der die Dinge lenkt und Gott ist derjenige, der seine Geheimnisse kundtun will. Und darin erinnert er den Pharao an mehreren Stellen. Er sagt in Vers 25 zum einen, Josef sprach zum Pharao, der Traum des Pharaos ist einer, was Gott tun will, hat er dem Pharao kundgetan. Wir müssen uns vorstellen, die Pharaonen zur Zeit der Ägypter waren nicht einfach nur irgendwelche Könige, sondern es waren eigentlich göttliche Lichtgestalten. Es waren eigentlich, von den Leuten wurden sie als göttlich gesandte Messiasse wahrgenommen. Nämlich die Leute, die selber wie eine Gottheit verehrt und agiert wurden und aus ihnen quasi Segen, Ernte, alles Gute, Wohlstand empfangen wurde und sie darin auch diesen göttlichen Status vom Volk erhalten haben. Was Josef hier macht, ist, sagt, lieber Pharao, es gibt einen Gott, einen wahren Gott, und das bist nicht du, der das entscheidet, was er tun will. Josef ist ein Zeuge vom wahren Herrn, der sagt, Gott lenkt die Dinge. Gott ist derjenige, der darüber entscheidet, was passiert und wie es passiert. Gott ist derjenige, der die Macht über Höhen und Tiefen, über Überfluss und über Hunger hat. Was Gott tun will, hat er dem Pharao kundgetan. Er wiederholt es in Vers 28 noch einmal und sagt, das ist das Wort, das ich zum Pharao geredet habe. Was Gott tun will, hat er den Pharao sehen lassen. Und er wiederholt es noch einmal in Vers 32 und macht es deutlich, Und die zweimalige Wiederholung des Traumes an den Pharao bedeutet, dass die Sache von Seiten Gottes fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Dreimal legt Josef dieses Zeugnis ab und sagt, lieber Pharao, es gibt einen wahren Gott und er steht über dir und er steht über mir und der will etwas tun. Er ist derjenige, der die Macht darüber hat und er hat etwas beschlossen, was ich jetzt dir deutlich machen und kundmachen werde und auch durfte. Josef deutet den Traum zum einen, dass er sagt, es ist ein Traum. Diese zwei Träume gehören zusammen und haben eine gleiche Aussage. Und Josef deutet die Träume darin, dass er sagt, sowohl die 7 fetten, schönen Kühe als auch die 7 vollen Ähren sind 7 Jahre, in denen es voller Überfluss sein wird, in dem Wohlstand herrschen wird. Aber diese 7 Jahre des Wohlstands werden gefolgt werden von 7 Jahren völliger Hungersnot. Diese 7 Jahre des Wohlstands werden nicht für sich selbst stehen, sondern es wird ein harter Kontrast darauf folgen. Und jetzt macht dann Josef, nachdem er die Träume deutet, nicht nur, dass er dieses Geheimnis entschlüsselt und sagt, okay, du weißt Bescheid, das war's. Josef bringt jetzt auch einen Vorschlag, was es zu tun gibt. Josef überlässt dem Pharao jetzt nicht einfach nur mit diesem Wissen, sich irgendeine gute Idee zu überlegen und sagt, ja, jetzt schaut mal, jetzt hast du ja deine Berater, ihr wisst jetzt, was es bedeutet, handelt. Sondern Josef wird jetzt nicht nur als jemand beschrieben, der weiß, was Gottes Ratschluss bedeutet, sondern er auch als jemand, der weiß, wie man handeln muss, nachdem dieser Ratschluss offenbart wurde. Und Josef bringt den Vorschlag an den Pharao in Vers 33. Und nun ersehe sich der Pharao einen verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Ich muss irgendwie bei diesem Vers ein bisschen schmunzeln, weil eigentlich ist es schon recht mutig, was Josef hier macht. Überleg mal, dein Chef ruft dich wegen irgendeinem Problem und du sagst, lieber Chef, es wäre so gut, wenn wir einen verständigen und weisen Mann haben, der über allem sitzt. Das wäre doch echt toll, oder? Eigentlich disst er damit den Pharao so ein bisschen, nachdem er ihn auch daran erinnert hat, wer der wahre Gott ist. Macht er auch deutlich, dass wir einen weisen und verständigen Mann brauchen und dass das auch nicht der Pharao ist. Wir brauchen jemanden, der jetzt in der Lage ist, das Richtige zu tun und zu handeln. Und Potiphar, und das ist aber die Führung Gottes dahinter, ärgert sich nicht darüber. Potiphar hat verstanden, dass die Weisheit und dieser Verstand, der jetzt notwendig ist, allein bei einer Person zu finden ist, nämlich bei Josef selbst. Dem Pharao gefällt diese Idee, ihm gefällt dieser Vorschlag und er spricht sogar Folgendes über Josef aus. Er als ein Heide muss folgendes Zeugnis über Josef aussprechen in Vers 38. Der Pharao sprach zu seinen Knechten, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. Josefs Auftreten, seine Weisheit, die Art und Weise, wie er darstellen konnte, was Gott meint, und dass er die Weisheit hatte, zu sagen, was getan werden soll. Die Art und Weise generell, wie er sein Leben führte, das fiel zum einen Potiphar auf, dass er sagen musste, Potiphar sah, dass der Herr mit ihm war. Und jetzt spricht der Pharao zusätzlich folgendes Zeugnis über Josef auf und sagt nicht einfach nur, der Herr ist mit ihm, Gott ist in ihm. Er sagt, finden wir so einen, in dem der Geist Gottes ist. Dieser Mann ist göttlich. Das, was der Mann sagt, muss von Gott kommen. Es gibt keinen anderen, bei dem ich so etwas gesehen und gefunden und gehört habe. Finden wir dieses Zeugnis nicht auch über Jesus? Nikodemus kommt nachts zu ihm und sagt, Herr, wir wissen, dass du von Gott bist. Niemand kann tun, was er tut, wenn sei denn nicht, Gott hat ihn gesandt. Das Gleiche musste auch der Pharao bei Josef erkennen. Und der Pharao, ihm und allen seinen Knechten gefällt dieser Ausspruch, macht jetzt nicht nur Folgendes. Er sagt nicht nur, dass in Josef der Geist Gottes sein muss, sondern er zieht auch eine Konsequenz mit sich, die nicht nur bei Worten bleibt, sondern bei allen sichtbar sein muss. Der Pharao beginnt jetzt Josef Autorität zu verleihen über das ganze Land Ägypten. In Vers 40 sagt er, du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk sich fügen. Die wörtliche Formulierung an dieser Stelle heißt eigentlich, mein ganzes Volk soll deinen Mund küssen. Also es geht hier nicht einfach nur, dass getan werden soll, was Josef sagt, sondern es geht um völlige Zustimmung und völligen Gehorsam. Und das auch noch mit liebevoller Anerkennung. Das ganze Volk soll dein, alles, was du sagst, soll meinem Volk Gold wert sein. Es soll ihnen kostbar sein, was aus deinem Mund kommt. Deinem Thron, deinem Befehl soll mein ganzes Volk sich fügen. Er sagt in Vers 41, dass er ihn über das ganze Land Ägypten setzt. Und er wiederholt immer wieder diese landesweite Autorität und beschreibt sie sogar in einer ausführlichen poetischen Weise. Er sagt in Vers 44, ich bin der Pharao und ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß aufheben im ganzen Land Ägypten. Das ist nicht buchstäblich gemeint, aber es drückt in einer sehr poetischen Weise aus, welche Macht Josef bekommen hatte. Jegliches Handeln, sowohl mit den Händen als auch mit den Füßen, jegliche Bewegung soll innerhalb der Zustimmung und der Gebote Josefs erfolgen. Das spricht der Pharao über Josef aus. Und er gibt ihm nicht nur diese Macht und Autorität, indem er sie ihm zuspricht, sondern er sagt auch, dass das öffentlich anerkannt werden soll. In Vers, einen Moment, ich muss suchen. Vers 43 heißt es, er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her, werft euch nieder. Also der Pharao hat quasi so etwas wie einen Siegeszug mit Josef gemacht, in dem über alle ausgerufen wurde, dass sich jedes Knie vor ihm beugen sollte, weil er der vom Pharao eingesetzte König und Herrscher ist. Und das wurde nicht nur ausgerufen, die Leute sollten es nicht nur demonstrieren, der Pharao hat es auch noch am Körper Josefs mit drei Dingen deutlich gemacht. Wir finden in Vers 42 zum einen, dass es damit losgeht, dass Josef von Pharao einen Siegelring erhält. Dieser Siegelring war nicht einfach nur ein schönes Schmuckstück, wie nachher die goldene Kette, sondern dieser Siegelring, es war der Siegelring vom Pharao, es war sein Siegelring, es war die königliche Befugnis, dass er die Autorität und Macht hatte, königliche Befehle zu erteilen. Das war dieser Siegelring. Der Pharao hat aber nicht nur Autorität und Macht an Josef verliehen, sondern ihm Würde und Ehre geschenkt, indem er ihm besondere Kleider, man kann auch sagen weiße Leinenkleider, je nach also Übersetzung, anhängte. Und hier haben wir so einen schönen Wechsel von einer kleinen Thematik, die diese Geschichte zieht. Josef bekommt wieder ein Gewand. Nachdem vor 13 Jahren, ich weiß nicht, ob Josef sich daran erinnert hatte, vermutlich ja, weil dieses Gewand eine größere Rolle in der Geschichte spielt, weil es ganz viel deutlich machte. Dieses Gewand war zum einen das sichtbare, kostbare Zeichen seines Vaters, dass er ihn liebt, dass er kostbar ist und dass er der Auserwählte ist. Dieses Gewand war aber auch ein Zeichen, an dem die Ablehnung und der Hass seiner Brüder deutlich wurde, weil sie es ihm entrissen und mit Blut beschmierten und dem Vater sandten. Dieses Gewand war aber auch ein Zeichen seiner Gerechtigkeit und dass er schuldlos verklagt wurde. Als Potiphas Frau ihn versuchte, entriss sie ihm sein Gewand und behielt es als quasi, wie nennt man das, Hinweis oder so etwas, bei sich, um damit zu sagen, schaut mal, ich habe hier einen Tatgegenstand, Hinweis, was? Beweis, dankeschön. Also dieses Gewand hat immer wieder ja, so Wendungen in der Geschichte Josefs deutlich gemacht. Und hier haben wir eigentlich eine schöne Wendung. Ich würde nicht sagen die schönste. Das mit dem Vater, Gewand vom Vater ist eigentlich auch etwas Herrliches. Aber hier haben wir eine Wendung, die eine riesige Konsequenz mit sich brachte. Josef werden hier nicht die Kleider entnommen. Josef wird hier ein Gewand gegeben. So Josef wird ein Gewand gegeben, an dem jeder sehen sollte, dass er königliche Würde und Ehre hat. Das ist das Gewand, was Josef bekam. Und Josef, das hat nicht nur dieses Gewand gereicht, sondern es wird beschrieben, dass er mit einer goldenen Kette um seinen Hals gekleidet wurde, was diese Kostbarkeit in seinem öffentlichen Auftreten wahren sollte. Also wenn man Josef gesehen hat, musstest du nicht überlegen, wer das ist. Es war sofort klar. Nach seiner Erniedrigung, Nach all diesem Leid wird er jetzt erhoben zur Rechten des Pharaos. Ihm wird Autorität verliehen und das ist sichtbar für die Menschen, die Josef begegnen. Der Pharao spricht aber noch etwas über Josef aus. Und zwar gibt er ihm einen neuen Namen, einen ägyptischen Namen. Das haben wir in Vers 45. Es ist kein hebräischer Name, es ist ein ägyptischer. Und da heißt es, der Pharao gab Josef den Namen Zaphnat Paneach. Was bedeutet dieser Name? Weil es ein ägyptischer Name ist, der schon viele tausend Jahre alt ist, ist es schwierig, eine genaue Übersetzung zu finden. Aber es gibt drei Schlagrichtungen, die hängen alle miteinander zusammen. Wir merken schon, Zaphnat Paneach, das ist ein Wortpaar. Und das eine beschreibt etwas Göttliches, ein Wortpaar, und das andere Wortpaar beschreibt etwas, was mit Rettung, Leben und Nahrung zusammenhält. Und dieses Wort können wir eigentlich folgendermaßen übersetzen, zum Beispiel der göttliche Retter der Welt. Das bedeutet zum Beispiel dieser Name. Der Retter der Welt, der göttliche Lebensspender, der, über den Gott spricht, er lebt. Oder der Gott, der spricht, er lebt. Also als Fazit würde ich festhalten, es geht darum, dass in diesem Namen ein göttliches Handeln der Rettung, das zum Leben der Welt führt, ausgedrückt werden soll. Und das ist doch ein so deutlicher Ausspruch des Pharaos. Und es passt auch in den Kontext, in dem wir uns befinden. Wir haben hier eine Hungersnot, ein Leid, das auf Menschen zukommt, vor dem sie Rettung und Leben brauchen. Wir haben hier diesen einen Menschen, über den das Zeugnis abgelegt wird. In ihm ist der Geist Gottes, der weiß, was Gott beschlossen hat und der auch in der Lage ist, danach zu handeln, dass Rettung und Leben notwendig ist. Er ist dieser göttliche Retter, durch den es Leben für die Welt gibt. Der Pharao gibt Josef diesen Namen, der all diesem Status, all diesem Sichtbaren diese Bedeutung deutlich macht. Josef wurde nicht einfach nur zu Rechten des Pharaos erhoben, damit es ihm besser geht oder damit er geehrt wird, sondern weil er in diesem Amt etwas ausführen sollte und etwas ausführen wollte. Als dieser König zu Rechten des Pharaos wollte er so handeln, dass Menschen vor dem Tod gerettet werden können. Er wollte so handeln, dass Menschen Leben durch Gott bei ihm finden. Nicht nur der Pharao, durch Gott geleitet, muss all diese Dinge über Josef aussprechen und für ihn handeln. Gott selbst kümmert sich auch genauso um Josefs Herz. Und das ist eigentlich ein interessanter, dezenter Einschub, den wir in Versen 50 bis 52 haben. Josef wird eine Frau gegeben, eine Heidin. Keine hebräische Frau, eine Heidin wird Josef zur Frau gegeben und mit dieser Frau bekommt er zwei Kinder, denen er folgende Namen gibt. In Vers 51 heißt es, Josef gab den Erstgeborenen den Namen Manasse und dieser Name bedeutet eigentlich vergessen, aber Josef meint es in dem Zusammenhang, Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühsal und das ganze Haus meines Vaters. Damit meint Josef nicht, er hat vergessen, woher er eigentlich kommt. Er gibt ihnen hebräische Namen und keine ägyptischen, heidnischen Namen. Er hat nicht vergessen, woher er eigentlich kommt, aber Gott hat ihn sein Leid vergessen lassen. Diese Leidenszeit ist jetzt vorbei. Josef weiß, ein neues Kapitel in seinem Leben beginnt jetzt und das hat Gott ihm geschenkt. Was wir finden ist, dass Gott sein Herz tröstet und ihn mit einer Freude erfüllt, die nach diesem Leid kommen sollte. Nach diesem Leid darf Josef jetzt Herrlichkeit erfahren. Und diese Herrlichkeit und das, was Gott ihm schenkt und wie er sein Herz tröstet, macht er auch im zweiten Sohn deutlich, indem er ihm den Namen Ephraim gibt, und der Name bedeutet, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Josef wusste, dass dieser zweite Name beinhaltet, dass Josef Nachkommen von Gott bekommen hat, dass jetzt Kinder in die Familie Gottes hinzugefügt werden. Und dieser Name Manasse und Ephraim sind zwei Namen der 12 Stämme Israels. Es gibt keinen Stamm, der Josef heißt, sondern aus Josef wurden zwei Stämme, Manasse und Ephraim, deren Vater und Mutter ein Jude und eine Heidin war. Wir finden hier in gewisser Weise schon wieder wie in vielen Stellen im Alten Testament, ein ersichtliches Indiz dafür, dass Gott Gottes Gnade und Gottes Segen, den er Abraham, Isaak und Jakob verheißen hat, ein Segen für alle Völker sein sollte. Nicht nur für die irdischen Nachkommen Jakobs, sondern genauso auch für Heiden, die zum Volk Gottes dazugehören dürfen. Nach diesem Einschub, wie Gott Josef tröstet, wird in den letzten Versen die Erfüllung beschrieben. Jetzt wird beschrieben, was geschehen ist, nämlich, dass diese Hungersnot im Land Ägypten war, aber Gott weitet das Ganze aus. Es heißt nicht nur, dass die Hungersnot im Land Ägypten war, sondern in Vers 56 heißt es, und die Hungersnot war auf der ganzen Erde. Es ist nicht nur ein Problem, dem sich die Ägypter gegenüberstanden sahen, sondern hier wird ein Problem beschrieben, dem sich alle Menschen gegenüber sahen. Hunger und der Tod, der damit in Verbindung ist, wenn es nicht Nahrung gibt. Aber genauso, wie es für die Ägypter Nahrung und Rettung gab, heißt es am Ende in Vers 57, und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Was fügt Gott hinzu? Der Pharao hatte Josef über das ganze Land Ägypten gesetzt. Gott setzt Josef über die ganze Erde als der Retter für alle Menschen. Josef ist nicht derjenige, der Rettung für ein Volk hat, sondern die ganze Erde darf nach Ägypten kommen. Und es wird hier betont, dass es nicht einfach nur darum geht, nach Ägypten zu kommen, sondern in Vers 57 heißt es, alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Rettung vor dem Tod zu finden. Man musste zu Josef kommen. Alle Menschen, sprach sich rum, waren eingeladen, zu Josef zu kommen und bei ihm Rettung vor dieser Hungersnot zu finden. Wir sind jetzt diesen Text durchgegangen. Wie auch in den anderen Stellen habe ich versucht, in der Formulierung und in der Art und Weise, wie Gott bestimmte Dinge betont, deutlich zu machen, worauf auch diese Geschichte hinweisen und hinführen sollte. Ich habe vorhin schon erwähnt, wie Gott in 1. Mose Kapitel 22 dem Abraham eine Verheißung gab, indem er sagte, in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Josef ist ein erstes irdisches Bild oder ein größeres irdisches Bild, was es bedeutet, dass die ganze Erde bei diesem einen Nachkommen Segen findet. Was bedeutet dieser Segen? Dieser Segen bedeutet, du stirbst nicht. Dieser Segen bedeutet, du leidest nicht unter dem Fluch und den Konsequenzen der Sünde. Hunger gab es im Garten Eden nicht. Jegliches Leid, jegliche Schmerzen, die Erde Unkraut hervorbrachte, dass nicht alles einfach nur gut und schön war, ist eine direkte Konsequenz des Sündenfalls. Dieser Segen wird hier entfaltet in dieser Geschichte Josefs, dass es hier einen gibt, bei dem es Nahrung gibt, bei dem es Leben gibt, innerhalb einer Welt, die unter dem Fluch und diesem Schmerz leidet. Bei diesem einen Nachkommen gibt es Leben, gibt es Rettung. Josef wird als der eine beschrieben, der so weise und verständig ist wie kein anderer. Jesus Christus wird im Neuen Testament als der bezeichnet, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen. In Jesus finden wir den einen, der nicht einfach nur einen Traum gedeutet und danach gelebt hat, sondern wir finden einen, der den ganzen Ratschluss Gottes gedeutet hat und getan hat, was getan werden sollte. Der für uns das Gesetz erfüllte, der für uns das lebte, was wir nicht konnten. Warum? Damit wir Rettung bekommen, damit wir bei ihm Rettung finden. Und so wie Josef litt unfreiwillig in dieser Geschichte, so wie Josef verraten und verkauft wurde, finden wir Jesus, der aus Liebe zu uns freiwillig in die Welt kam, freiwillig vom Vater zu seinen Brüdern, zu den Menschen gesandt wurde, um ihnen Rettung und Leben zu bringen, indem er dieses Leid überwindet und mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wird. Und ich möchte damit einmal kurz in den Hebräerbrief mit euch gehen, um diese Wahrheit unseres Glaubens an Jesus Christus noch einmal in Erinnerung zu rufen und zu betonen. So wie Josefs Leid in diesem Kapitel endlich ein Ende fand und Josef diese Autorität und Erhöhung bekam, die Gott über sein Leben ausgesprochen hatte, blieb Jesus Christus nicht im Leid und im Grab. Jesus Christus wurde von Gott erhöht und schaut mal, was Gott über ihn ausspricht. In Hebräer Kapitel 2, Vers 7, dort heißt es über Jesus: Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Der Pharao krönte und symbolisierte Josef mit sichtbarer Ehre und Krönung und er sprach über ihn aus, dass das ganze Land Ägypten unter ihm sein sollte, dass er die Autorität hat über alles, was geschehen sollte. Gott hat alles den Füßen Jesu unterworfen und ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Vers 8, denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, sodass er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. In Gottes Ratschluss war es sein Plan, dass Josef nicht einfach irgendwie nach Ägypten zum Pharao kam, sondern dass Josef durch Leid gehen musste, bevor er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde. Jesus Christus hat auch nicht einfach ausgesprochen, bei mir gibt es Leben, sondern Jesus wurde mit dem Leiden des Todes erniedrigt. Warum? Damit Gottes Gnade zu dir und mir kommen kann. Jesus Christus starb stellvertretend für mich und dich, damit Gott dir und mir gnädig sein kann. Und was beinhaltet diese Gnade? Diese Gnade beinhaltet Freiheit von der Todesfurcht. Sie beinhaltet Freiheit davon, unserem Tod und der Strafe Gottes ins Auge schauen zu müssen, sondern bei Jesus Leben zu finden. In Vers 14 heißt es, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und alle die Befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Die weltweite Not, der du und ich ins Auge schauen müssen, ist nicht einfach nur Hungersnot. Auf der ganzen Welt hungern Menschen. Millionen von Menschen hungern. Manchen Menschen geht es gut, aber alle Menschen müssen sterben. Jeder einzelne Mensch muss dieser Not und dieser Todesfurcht ins Auge schauen, dass er nicht für immer auf dieser Erde bleiben kann und dass Gott darüber ausspricht, danach Gericht zu halten. Allein in Jesus Christus finden wir diese Zusage, dass wir Freiheit von Todesfurcht finden. Warum? Weil wir in ihm ewiges Leben geschenkt bekommen haben. Und dafür hat er sich so erniedrigt, freiwillig, mit allem Wissen, was danach kommen sollte. Gott hat diese Geschichte im Alten Testament nicht einfach nur in dieser Weise niederschreiben und geschehen lassen, weil es ihm Spaß macht, halt eine typologische Abhandlung über Jesus zu schreiben. Das ist nicht einfach nur der Gedanke Gottes. Es war eine reale, historische, weltweite Not, in der Menschen auch umkamen, weil Gott so eindringlich zu uns sprechen wollte und damals zu den Menschen gesprochen hat, dass nämlich allein in dem einen Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs Rettung und Leben vorhanden ist. Und dass das auch nicht Josef ist, sondern dass wir auf diesen einen Retter warten und ihm vertrauen sollten. Und Gott gebraucht für diese Rettung, die wir in Jesus finden, immer wieder im Alten Testament damit, dass er dieses Leben mit Brot vergleicht. Immer wieder, wenn es darum geht, dass Gott deutlich macht, dass es allein in ihm wahres Leben gibt, gebraucht er sich von diesem Mittel. Wir finden es bei Josef. Gott entschied sich darin, dass es eine Hungersnot gibt und nur bei Josef in Ägypten Brot zu kaufen war. Wir finden es bei Israel in der Wüste, dass Gott Manna vom Himmel schenkt, um deutlich zu machen, ich gebe euch das Brot aus dem Himmel, damit ihr lebt und nicht stirbt. Wir finden es immer wieder wie in den Psalmen, Und in den Propheten beschrieben wird, dass Gottes Gnade uns satt macht, dass wenn wir zu Gott kommen und seine Worte hören, dass wir dann leben. Und wir finden es bei Jesus, der es aufgreift in Johannes Kapitel 6, indem er deutlich macht und es anknüpft und sagt in Johannes Kapitel 6, Vers 33, denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, gib her, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Jesus macht deutlich, all diese Gleichnisse, er greift hier das Manna aus, all diese Zusammenhänge, all diese Aussprüche Gottes, dass wir Brot aus dem Himmel brauchen, dass wir Nahrung brauchen, damit wir nicht sterben, sind ein Hinweis darauf, dass Jesus dieser eine ist, der vom Himmel herabgekommen ist und der Welt das Leben gibt. Dass er das Brot des Lebens ist und dass der zu ihm kommt, nicht hungert und wer an ihn glaubt, niemals dürsten muss. Gott gebraucht diese irdischen Bilder, um uns Menschen daran zu erinnern, dass es eine geistliche, größere Not gibt, die wir brauchen. Und in gewisser Weise ist jeder Hunger, jeder Durst, den wir als Menschen empfinden, ein Schrei unseres Körpers danach, dass wir eigentlich Gott brauchen. Das macht Gott. Gott sagt, das, was du und ich brauchen, das, was uns wahres Leben, ewiges Leben geben kann, ist nichts auf dieser Welt. Das ist allein Jesus Christus und an ihn zu glauben und in ihm in das ewige Leben einzugehen. Die Bibel sagt, der wahre Hunger und der wahre Durst, den wir Menschen empfinden, ist nicht etwas, das die Schönheit dieser Welt stillen kann. Wir können das Leckerste, das am längsten zubereitete Festmahl abhandeln und ich sage euch, spätestens 12 Stunden später habt ihr wieder Hunger. Spätestens. Nichts auf dieser Welt und das Gott hat so gemacht, manchmal auch, ich habe nach 2 Stunden wieder Hunger, ja, mein Durst ist sehr groß. Gott gebraucht dieses irdische Bild und sagt, es gibt einen geistlichen Hunger, den wir brauchen. Du und ich, wir werden sterben und wir werden Gott begegnen. Und wir haben nur dann das ewige Leben, wenn wir davor an Jesus geglaubt haben. Aber nicht nur das, es geht hier nicht nur darum, dass wir nach dem Tod das ewige Leben bei Jesus finden, indem wir an ihn glauben. Es geht auch darum, dass wir wahres, erfülltes Leben auf dieser Erde allein dann finden, wenn wir zu Jesus kommen. Nichts kann uns satt machen. Nichts. Wir sehen etwas Schönes, es geht vorbei und wir wollen wieder etwas Schönes. Wir essen etwas, wir kaufen etwas und wir kaufen wieder etwas. Gott hat uns Menschen als eine bedürftige Seele geschaffen, in die er Leben hineinsprechen muss durch seinen Heiligen Geist. Was wir Menschen brauchen, ist, dass Gott seinen Heiligen Geist in unser Herz gibt, der uns daran erinnert, dass wir in Jesus alles haben, was wir brauchen auf dieser Erde und in Ewigkeit. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird nicht hungern und der wird niemals dürsten. Warum? Weil der Heilige Geist eine Quelle wahren Lebens in seinem Herzen wird. Eine Quelle, die uns immer wieder darauf hinweist, dass wir Jesus brauchen und ihm alles haben, was wir nötig haben. In Jesus finden wir ewiges Leben. Und warum geht es hier auf dieser Erde los? Es geht los, weil wir den Gott kennen, der dich und mich geschaffen hat. Jesus sagt, das ist das wahre Leben, dass sie dich, den Vater, erkennen und seinen Sohn Jesus Christus, den du gesandt hast. Das ist wahres Leben, Jesus zu kennen, diese Beziehung zu ihm zu haben. Ein wahres, ewiges Leben beinhaltet, warum? In Jesus haben wir ein Leben, über dem Vergebung steht. Ewiges Leben geht jetzt los, weil wahres Leben bedeutet, ich muss mich nicht mehr meine Schuld plagen. Der Zorn Gottes liegt nicht mehr auf mir. Ich weiß, mir ist vergeben. Wahres, ewiges Leben geht mit Jesus jetzt los, weil ich weiß, ich bin vollkommen geliebt durch Gott, der einen guten Plan für mein Leben hat und dieses Leben endet in seiner Gegenwart. Und wahres, ewiges Leben geht los und das sind alles, aus Zeitgründen schlage ich das nicht alles auf, das ist alles, wenn wir dieses Leben oder dieses ewige Leben nachschlagen im Johannesevangelium, das ist alles diese Aspekte, die damit gefüllt werden, warum es ewiges Leben ist und was es bedeutet. Und es ist auch ein ewiges Leben, warum? weil wir die Zusage und die Sicherheit bekommen, niemals zu verhungern. In diesem irdischen Bild gesprochen, wir werden auf jeden Fall an dem Ort ankommen, wo es ewige Nahrung und keinen Durst mehr gibt. In Vers 40 in Johannes 6 sagt Jesus, dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ewiges Leben ist ein Leben, das bleibt, bis wir sterben und das den Tod überwinden wird, weil Jesus Christus uns auferwecken wird. Das ist wahres, ewiges Leben, das wir nur allein bei Jesus Christus finden. Und es ist so eine entscheidende Grundlage, dass wir daran erinnert werden. Jesus sagt in demselben Kapitel, in Vers 53, sprach er zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, er spricht hier in einem Bild, in einem Hinweis daran, dass es darum geht, an sein Erlösungswerk zu glauben, dass er sein Leben hingegeben hat, sein Blut vergossen hat, dann sagt Jesus, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Das, was wir brauchen, ist nicht in uns. Das, was wir brauchen, ist auch nicht etwas, das wir uns erarbeiten und verdienen können. Weder in den Augen Gottes noch auf dieser Erde. Allein Jesus Christus gibt wahres, ewiges Leben und allein Jesus Christus kann uns wirklich satt machen. Und wir finden in diesem Hinweis von Jesus, dass er sagt, er gibt wahres Leben. Ein Aspekt dazu ist auch genauso, dass dieser Geist, diese Quelle, die Quelle in unserem Herzen, die er mit seinem Heiligen Geist verknüpft, dass dieser Geist ein Tröster und ein Beistand ist, der uns seinen Frieden gibt, während wir auf dieser Erde leben. Ewiges Leben schon jetzt zu haben, bedeutet, ich habe ein Leben, in dem Gott mich tröstet und mir seinen Frieden verheißt. Das ist ewiges Leben auf dieser Erde. Jetzt muss ich nochmal meinen Gedanken finden. Genau. Es ist nicht nur, wir brauchen nicht nur die Erinnerung daran, dass dieses ewige Leben, dass wir das von Jesus brauchen, um diesen, nicht nur den ewigen Tod zu erleiden, sondern der Grund, warum wir als Christen, die diese Quelle in uns haben und eigentlich von Gott gezeigt bekommen haben, bei wem es Leben gibt, warum sind wir manchmal immer noch durstig, hungrig und matt? Warum, wenn diese Quelle des Heiligen Geistes in uns ist, warum merken wir trotzdem, dass wir in Phasen kommen, wo wir in unserer Nachfolge ermüden, als ob wir hungrig sind? Wo unsere Leidenschaft sinkt für Heiligung, wo wir aufgehört haben, die Kraft zu haben, Buße und Bekenntnis auszuleben, zu dienen, Nächstenliebe auszuführen. Das sind alles auch Kennzeichen von dem ewigen Leben, das wir in Jesus haben. Warum? Der Grund ist nicht der, dass wir dann auf einmal kein ewiges Leben mehr haben oder dass diese Quelle nicht mehr in uns ist. Wisst ihr, was der Grund ist? Wir haben vergessen, aus ihr zu trinken. Wir haben vergessen, unseren Blick auf Jesus zu wenden und dieser Abhängigkeit von ihm zu leben und dieses ewige Leben sichtbar zu demonstrieren, wie es jetzt schon hier losgeht. Der Hebräerbrief verknüpft es und sagt, was sollen wir tun, damit wir nicht, oder wenn wir von Sünde umstrickt sind, was sollen wir tun, damit wir in unseren Seelen nicht ermüden und ermatten? Wir könnten in dem Kontext sagen, damit wir nicht aushungern, damit wir die Kraft und Energie haben, für Gott zu leben. Zu Jesus kommen, auf Jesus schauen, ihn im Blick haben, bei ihm diese Erinnerung an diese Wahrheit zu finden, dass er uns satt macht und dass er unser wahres Brot ist, das wir brauchen, nicht die Dinge dieser Welt. Er ist es, den wir wirklich und in Wahrheit brauchen. Und dazu ruft Gott uns in seinem Wort auf. Es heißt so schön, in 1. Mose 41, dass alle Welt nach Ägypten kam und dass es heißt, dass sie nicht einfach nach Ägypten kam, sondern dass sie zu Josef kam. Gott macht hier deutlich und dieses zu ihm kommen, das finden wir immer wieder, auch im Johannesevangelium Kapitel 6. Ihr könnt es gerne zu Hause als Erinnerung an diese Predigten der kommenden Woche lesen. Da greift Jesus gefühlt alles auf. Da redet er auch immer wieder darum, dass es darum geht, zu ihm zu kommen, zu ihm zu kommen. Da dieser Einladung zu folgen und dass wir genauso vom Vater zu ihm geführt werden müssen. Und Gott spricht es, und das ist die letzte Stelle, die ich mit euch aufschlagen will, im Alten Testament in Jesaja Kapitel 55 mit folgenden Worten aus. Und auch hier wird wieder dieses irdische Bild von Hunger, von Durst, von Essen, das wir brauchen, damit verknüpft, dass wir es brauchen, Gottes Worte zu hören und seinen Worten zu glauben. In Jesaja 55, Abvers 1, dort spricht Gott zu uns. Ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern. Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was nicht Brot ist, und euren Erwerb für das, was nicht sättigt? Was für eine Erinnerung und für ein Hinweis, wie wir als Menschen oft leben, oder? Finanzplanung ist so ein Thema für sich. Ja, du schaust, okay, was gönne ich mir, was kaufe ich mir, was ist mir wichtig? Und Gott erinnert uns daran und sagt, ist alles schön und gut, das gehört dazu, wir verwalten und wir planen weise, aber macht es doch mit dem Wissen, was dich wirklich satt macht. Macht es doch mit dem Wissen, dass du, während du dein Geld abwiegst, weißt, wo dein wahres Leben steckt, bei Jesus und mit ihm zu leben. Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich an Fettem. Neigt euer Ohr, und wir merken, es geht hier um Hören von Worten, und kommt zu mir, hört, und eure Seele wird leben. Gott lädt zu ein, zu sich zu kommen, bei ihm etwas zu hören, das uns wahres Leben bringt. Und wo finden wir, oder was beinhaltet dieses wahre Leben? Es heißt, ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, ein ewiges Versprechen Gottes, die sicheren, die zuverlässigen Gnaden Davids. Was ist das? Gott sagt, komm zu mir und finde bei mir ein Versprechen ewiger, beständiger Gnade. Finde bei mir diese göttliche Zusage, dass ich nicht an deine Schuld denke, sondern dass Jesus dafür bezahlt hat. Und dann macht er aber deutlich, wo es diese Gnade und diesen Bund gibt. Es heißt, siehe, ich habe ihn, also eine Person, zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften, wie es Josef war. Siehe, und jetzt spricht er diesen Herrscher direkt an, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kanntest. Und eine Nation, die dich nicht kannte, wird dir zulaufen, um des Herrn willen, deines Gottes und wegen deines Heilandes, wegen des Heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Gott lädt hier ein, zu Jesus zu kommen und bei ihm wahres Leben, sichere Gnade, einen ewigen Bund zu finden in diesem Jesus, den Gott herrlich gemacht hat. Und mit dem Hebräerbrief ist diese entscheidende Frage an uns: Sehen wir Jesus so? Sehen wir Jesus als derjenige, der für uns gelitten und gestorben hat? Sehen wir Jesus aber genauso als den, der jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist und dem alles unterworfen ist, der dieser Gott ist, der die Macht hat über Höhen und Tiefen, der dieser Gott ist über Überfluss und Hunger, der Gott ist, der die Macht hat über alles, was auf der Welt passiert und jeden Höhe und Tiefe in unserem Leben. Sehen wir diesen Jesus? Sehen wir, dass er dieserjenige ist, der alles für uns gemacht hat und der jetzt nicht einfach nur zum Spaß zu Rechten Gottes ist, sondern der, so wie Josef zu Rechten erhöht wurde, es gemacht hat, damit er dein und mein Retter sein kann. Damit er der Retter der Welt, damit er der Retter deines und meines Lebens werden kann. Und wenn wir diesen Jesus so sehen, dann lasst uns niemals aufhören, von dieser Quelle bei ihm zu trinken und bei ihm zu essen, bei ihm satt zu werden, dass unsere Seele voll wird an all dem Guten, was Gott uns zu ihm sagt, in ihm verheißt.